Ich habe euch mal wieder ein Thema mitgebracht, nämlich wie ist Gott? So ein Basic-Thema. Und das meine ich jetzt nicht nur für Leute, die zum ersten Mal seit langem wieder heute im Gottesdienst sitzen. Nein, ich glaube, diese Frage, wie ist jemand, das ist eine ewige Frage. Also ich bin auch schon ein paar Jahre verheiratet und wir kennen uns immer, wir lernen uns immer besser kennen, aber ich würde doch nie sagen, naja, Marion ist so und so und so und jetzt weiß ich alles über sie. Sondern da gibt es doch irgendwie immer noch Dinge, wo man sagt, aha, also wahrscheinlich geht es Marion viel mehr so mit mir. Also, ich weiß gar nicht, wie ich da geheiratet habe. So oder so, ne? Das hört ja nie auf. Jetzt reden wir aber nicht nur von Menschen, sondern von Gott. Wie ist Gott? Wie kann man ihn, da geht ja die Frage voraus, wie kann man ihn überhaupt erleben oder erfahren? Woher kann ich überhaupt Wissen kriegen? Und ich finde, gerade durch das, was wir zurzeit auch in Deutschland erleben, ja, ich sag mal, die religiöse Landschaft wird ja immer bunter, immer vielfältiger. Ich meine, was kannst du, also wie viele Gottesvorstellungen gibt es mittlerweile? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht auszudrücken in Zahlen. Das ist ja sowas von bunt. Ja? Hinduismus, Buddhismus, um die ganz Großen mal zu nennen, Islam, Judentum, Christentum, jetzt im esoterischen Bereich, ne? Da wird es ja richtig bunt, ne? Was man da alles machen kann und so. Ne? Irgendwie Gott ist so oder so, dann haben wir den ganzen okkulten Bereich, ja, der da auch mit reinspielt. Also es gibt unglaublich viele Gottesvorstellungen. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie ist er denn wirklich? Und dem vorgeschaltet, wie kann ich denn überhaupt was über ihn wissen? Jetzt haben wir nämlich zwei Schwierigkeiten bei dieser Frage, Gottesvorstellung. Die erste Schwierigkeit ist, wir können Gott alle nicht sehen. Das ist problematisch. Ja, weil wir ihn nicht sehen können, können wir ihn auch nicht messen. Wir wissen gar nicht, wie er aussieht. Viele Religionen versuchen ja diesen Weg zu gehen. Sie machen sich Bilder von Gott. Ne, wir nennen das dann Götzenbilder oder so. Ne? So, also man immer auf der Suche, dem habhaft zu werden, sich das besser vorstellen zu können. Nur die große Schwierigkeit ist, Gott ist nicht sichtbar. Ja, das ist für uns, das ist hochkompliziert für uns auf einmal. Ja, also es gibt viele Dinge, die du nicht kennst und die ich vielleicht auch nicht kenne. Also ich habe noch nie Heuschrecken gegessen. Weiß ich, wie Heuschrecken schmecken? Keine Ahnung. Aber ich könnte mir auf alle Fälle schon mal eine Heuschrecke angucken. Jetzt kann ich aber Gott noch nicht mal angucken. Das ist schwierig. Wir können ihn nicht darstellen und von daher ist er für uns auch irgendwie unvorstellbar. Weil wir da ganz schlecht rankommen. So, jetzt kommt eine zweite Schwierigkeit noch hinzu. Gott ist qua Definition, wenn es denn einen Gott gibt, muss er größer sein als wir. Also wenn er nur so groß ist, wie meine kleine Mickrigkeit oder so, ne, dann wäre er ja nicht Gott. Sondern er muss ja, qua Definition, wenn es ihn gibt, muss er größer sein. Nur jetzt soll ich mir etwas, einen größeren, und der muss von der auch ein bisschen anders sein, den ich nicht sehen kann, auch noch vorstellen. Das ist, dann muss ich sagen, hey, ich strecke die Waffen. Und viele Menschen machen das ja heute. Die sagen, du weißt was, das ist so kompliziert. Also da fange ich erst gar nicht an. Ich gehe zum Aldi oder was weiß ich. Ich kaufe ein bisschen ein und gehe arbeiten und schlafen und wieder essen und so und lasse mich in Ruhe mit diesen komplizierten Sachen. Ne, hab sonst noch genug Schwierigkeiten, muss mir nicht noch das Problem auf den Hals hängen. Ne? Also, wir müssen als erstes klären, sag mal, wie kann man denn überhaupt etwas über Gott erfahren? So, jetzt gibt es zwei Ansätze. Ich brauche erstmal eine Information. Damit fängt es an. Ne? Also ich brauche erstmal eine Information, aber da ist es schwierig dran zu kommen. Und eine Information wird nicht reichen, sondern zu der Information muss eine Erfahrung kommen. Jetzt wird es spannend. Also wir können den Katechismus lernen, wir können die Bibel lesen und so, das können wir alles machen. Solange es nicht zu einer Erfahrung kommt, werde ich nicht verstehen, wer er wirklich ist. Das wäre so, ne, als würde ich euch irgendwie etwas über meine Kinder erzählen, aber ihr kennt die gar nicht. So, ne? Jetzt, ihr kennt meine Kinder, ich erzähle euch irgendwas, ja, und dadurch lernt ihr sie aber nicht kennen. Ihr habt vielleicht ein theoretisches Wissen. Ihr wisst die Größe, Haarfarbe, konnte ich mich bei allen nicht durchsetzen, ja, mit der Haarfarbe, irgendwie so. Ne? Also irgendwie, das wisst ihr ja alles, ich könnte auch noch so Begabungen oder so, aber ihr habt sie nie erlebt. Ein Unterschied wäre es, mit denen einmal ein Wochenende zu verbringen. Ne? Ihr macht mal was mit denen. Danach werdet ihr in der Erkenntnis dieser Person um Lichtjahre weiter. Wir brauchen also eine Information, die ist aber erstmal etwas schwierig ranzukommen. Und dann brauchen wir die Erfahrung. So, Gott weiß um dieses Problem, dass er unsichtbar ist. Also das ist ihm bekannt für uns. Jetzt hat er etwas gemacht, das nennt man mit diesem Fachbegriff Offenbarung. Er hat sich, der eigentlich größer ist als wir und dann noch unsichtbar, den wir also eigentlich gar nicht erkennen können, hat sich offenbart. Er hat sich uns gezeigt. Er hat uns Informationen über sich gegeben. Wenn er das nicht machen würde, würden wir die schwarze Katze im schwarzen Raum suchen. Ne? Wir würden nichts sehen und irgendwelche hilflosen Versuche machen und das wäre, wir könnten es eigentlich gar nicht. Aber er gibt uns Informationen und zwar auf eine Art und Weise, die wir verstehen können. Er erklärt sich uns. Er zeigt sich uns. Das nennt man mit diesem Begriff, er offenbart sich uns. Da müssen wir immer noch die Erfahrung machen. Aber erstmal gibt er uns Informationen. Einer seiner Wege, sich zu offenbaren, ist die Bibel. Jetzt würdest du sagen, kannst du zu Recht sagen, da gibt es auch noch andere heilige Bücher und so. Ne? Da legst du ja schon eine Vorauswahl mit, ja? Stimmt. So, weil ich habe rumgesucht und habe meine Erfahrung gemacht und da kommen wir nachher nochmal zu. Und meine Erfahrung hat mich immer wieder und führt mich immer wieder auch zu diesem Buch hin. Dieses Buch ist nicht Gott. Nein, genauso wenig wie der Liebesbrief meiner Frau meine Frau ist. Ja, also, das ist etwas, eine Verschriftlichung. Nur, ich weiß ja nachher, wer diesen Brief geschrieben hat. Und wenn ich den Brief lese oder die WhatsApp-Nachricht lese oder was weiß ich weiß, von wem es kommt. Also fühle ich mich mit der Person auch gleich verbunden, weil ich kenne sie ja. So, einige von uns lesen gerade in der Bibel, so nach einem Bibelleseplan, ein bisschen flächendeckend. Den habe ich auch nochmal für Leute mitgebracht, die da einsteigen wollen. Das ist so ein kleiner Bibelleseplan. Da gibt es, wenn man den so aufschlägt, in kleiner Schrift 100 Texte, wichtige Texte, große Texte aus der Bibel, die sind chronologisch geordnet. Also es wird nicht die ganze Bibel gelesen, sondern nur ein paar Texte davon, aber wichtige Texte. Und manche von uns machen im Moment so, dass sie die Texte aus dem Alten Testament lesen. So, das ist so das. Da haben wir so ein Kapitel pro Tag. Wir teilen uns das so ein bisschen auf. Wir sagen immer, es gibt immer so Blöcke. So ein Block in 2 Wochen könnte man ganz gut lesen. Muss man nicht jeden Tag lesen, kann es aber. Aber wenn man mal nicht dazu kommt, dann schafft man es immer noch und dann kommt man im halben Jahr durchs Alte Testament durch. Flächig gelesen. Jetzt kommen Informationen über Gott. Manche von uns, die kombinieren das mit so Zweierschaftstreffen. 2 Frauen treffen sich, 2 Männer treffen sich und dann fragen die sich auch so ein bisschen, hey, was hast du gelesen und wie ging es dir damit? Was hast du, was meinst du von Gott erkannt zu haben? Ja, oder hey, ich habe das gelesen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Was denkst du darüber? Wie ist Gott? Ja, ich lege mal diese Bibellesepläne, wer noch einsteigen möchte, lege ich hier nochmal hin. Hier gibt es auch noch so eine Liste, so auf Gelb, da sind alles so Leute drauf, die bereit sind, mit jemand anderem das auch so zu machen. Viele haben jetzt schon Partner gefunden, manche noch nicht. So ein bisschen help yourself. Wenn du Lust hast, guck mal drauf oder sprich jemand anderes an und mach das zusammen. Aber das Erste ist, wie kriege ich Informationen über Gott? Ich habe das Problem, Gott ist unsichtbar, er ist größer. Ich brauche also eine Offenbarung. Ich sage jetzt einfach mal als These, noch nicht als Beweis, als These, das ist ein Kanal der Offenbarung Gottes. Er informiert uns. So, und wir machen mal so ein kleines, wir gucken uns das mal an. Ne? Machen wir jetzt so einen kleinen Test. Und was habe ich genommen? Ich habe die ersten Verse aus der Bibel genommen. Weil ich weiß, manche haben die jetzt schon gerade gelesen, die letzte Zeit, vielleicht wollen manche diese Woche anfangen. Habe ich gedacht, ich mache euch das mal vor, einfach mit den ersten Versen. Wir gucken da mal gemeinsam rein und immer die Frage, was erfahren wir über Gott? Übrigens, wenn du mit dieser Frage rangehst, es gibt 2 wesentliche Fragen, wenn du Bibel verstehen willst, weil manche sagen, boah, das ist alles so schwierig, geh einfach mit 2 Fragen ran. Immer, was erfahre ich über Gott und was erfahre ich über uns Menschen? Wenn du mit diesen 2 Fragen rangehst, wird dir jeder Text irgendetwas dazu sagen. Ist ganz einfach. Das hat natürlich eine Absicht. Warum? Weil Gott möchte etwas über sich offenbaren und über uns Menschen. Deswegen ist das eine super Fragestellung, um an dieses Buch ranzugehen. Ne? Das ist, hat eine innere Logik. Ne? Also, so, wir machen es jetzt erstmal nur diese Fragestellung. Was erfahren wir über Gott? Hört mal gut zu. Anfang der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde. Wenn wir jetzt draußen stehen würden, würden so hoch gucken, würden um uns herum gucken, würden die Menschen sehen, die Blumen, die Tiere, die Wolken, würden wir sagen, ne, vielleicht die Sonne, wenn wir ein Glück haben. Am Anfang schuf Gott Himmel und alles, was wir sehen würden, heißt es hier, wurde von Gott geschaffen. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe, und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Nur bis dahin. Und wir stellen die ganz schlichte Frage, was erfahren wir bei diesen paar Versen, von denen, da gibt es noch viel mehr in der Bibel, was erfahren wir an der Stelle über Gott? So, das Erste, was wir erfahren, ist, Gott offenbart sich als der Schöpfer von Himmel und Erde. Er offenbart sich als derjenige, der nie geschaffen worden ist, aber alles, was da ist, geschaffen hat. Selber unbewegt, Gott ist beweglich und lebendig, schafft Bewegung. Er schafft es. Wie macht er es? Er macht aus Chaos Kosmos. Die Erde war alles wüst und leer. Da steckt das ist ja mal auf Hebräisch geschrieben worden, Althebräisch. Da kommt jetzt das schöne Wort Tohu Wabohu. Habt ihr das schon mal gehört? Ne? Mama geht ins Kinderzimmer, was ist das denn für ein Tohu Wabohu? So, ne? Wüst und leer, Chaos. Chaos. Was erfahren wir über Gott? Gott ist der Schöpfer. Erstmal hat alles geschaffen. Zweitens, wie hat das geschaffen? Er hat Chaos vorgefunden. Das war alles wüst und leer. Und jetzt schafft er daraus Kosmos. Wie macht er das? Er macht es, indem er anfängt zu reden. Hochinteressant. Wir würden sagen, ne, mach mal was, denken wir als erstes, Ärmel hochkrempeln, machen. Deswegen kommen auch alle in Schweiß und Stress. Ist euch schon mal aufgefallen? Ne? Am Montagmorgen? Ne? Was ist? Ihr startet Montagmorgen noch einigermaßen gelassen. Wie sieht es am Montagmittag aus? Ne? Stress und Schweiß. Ihr merkt schon, wir sind richtig unter Dampf, weil wir immer machen. Bei Gott ganz anders. Der macht Himmel und Erde mal gerade. Durch Reden. Er spricht. Kommt er nicht in Schweiß bei. Unglaublich. Wir kommen nachher noch drauf. Unsere Erfahrungswelt, wie können wir das überhaupt erfahren? Aber hier erstmal, er schafft aus Chaos Kosmos, wie durch Reden. Jetzt macht er Folgendes durch Reden. Durch Reden schafft er teilweise Neues. Er ruft Neues ins Leben hinein. Das ist noch gar nicht da. Dann ordnet er das aber auch. Er trennt Dinge. Hell, dunkel trennt er. Also er schafft eine Ordnung und er schafft einen Rahmen. So fängt er an. Nachher, die Schöpfung ist ja noch nicht abgeschlossen, das geht nachher weiter. Der erste Rahmen, den er hier schafft, ist ganz interessant. Das ist ein Zeitrahmen. Tag und Nacht. Licht und Dunkel. Als erstes schafft er mal einen Zeitrahmen. Gott ist ewig, der hat mit Zeit keine Probleme. Alles, was hier ist, ist endlich. Wir sind alle in Raum und Zeit drin. Jedes Gänseblümchen, ein Schaf, was geboren wird, wird auch wieder sterben. Alles zeitlich. Ein Schaf kann nur auf der Wiese stehen oder auf jener Wiese. das kann ich gleichzeitig auf zwei Wiesen schicken. Du auch nicht, ich auch nicht. Deswegen leiden wir manches Mal darunter. Eigentlich müsste ich zu Hause sein und auf der Arbeit und eigentlich müsste ich auch gleichzeitig irgendwie mein Kind vom Kindergarten abholen und so. Ne? Aber es geht nicht. Wir sind in Raum und Zeit, sind wir begrenzt. Und, so, und das macht Gott. Das war jetzt kein Zufall. Sondern Gott schafft etwas, indem er Neues ins Leben ruft. So immer Licht. Er sprach, es werde Licht. Und Licht ist noch gar nicht, aber das auf einmal bang. Und jetzt fängt er an zu trennen. Also er ordnet Dinge. Dann hat er den Tag geordnet. Als nächstes ordnet er andere Dinge. Das Himmelsgewölbe und so. Und nachdem er so den Rahmen geschaffen hat, na, dann kommt das Wasser, wird nochmal voneinander getrennt. Dann entsteht Land und so. So bis zum dritten Tag. Und nach dem dritten Tag ist der Rahmen geschaffen. Jetzt wird der Rahmen, der geschaffen worden, die Räume, die geschaffen worden, werden befüllt. Auf einmal Pflanzen, tschack. Ne? Auf einmal ist so an dem dritten Tag, Land und Wasser werden da wieder getrennt und so. Ne? Ist so Gottes Rahmen, den er da schafft. Und dann ist Erde da und Wasser ist da und auf einmal, tschack, jetzt Pflanzen. Auf einmal gibt es Erdpflanzen, Landpflanzen und es gibt Wasserpflanzen. Aber erstmal hat er den Rahmen geschaffen. Als nächsten, ne, dann wird der Himmel bevölkert, dann kommen die Tiere, die alle sich in der Luft bewegen und die auf der Erde sich bewegen und so, also und sich im Wasser bewegen. Also, aber erstmal schafft er den Rahmen. Aus Chaos Kosmos. Durch sein Wort ordnet er Dinge. So geht er vor. Kreiert Dinge. Macht sie Dinge neu. Und er macht es nicht alleine. Hochinteressant. Hier sofort im zweiten Vers und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Ihr habt schon mal was von dem schwierigen Begriff Trinität gehört. Ne? Das hat euer Pfarrer im Konfirmandenunterricht euch versucht beizubringen und nachher habt ihr gedacht, klingt irgendwie sehr technisch, ne? Klingt nach irgendwie so einer binomischen Formel, habe ich auch nie verstanden oder so. Ne? Und das Wort Trinität gibt es in der Bibel gar nicht. Das kommt nirgendwo vor. Aber der Inhalt kommt vor, nämlich, dass Gott nicht nur einer ist. Gott ist nie alleine. Gott wird vorgestellt, und hier schon ganz am Anfang, was erfahren wir über Gott? Da gibt es dieses Schöpferische und dann gibt es den Geist. Wenn wir bis Vers 26 gleiches Kapitel durchlesen würden, da spricht Gott, lasst uns Menschen machen. Da denkt man immer, hallo, uns? Majestätis Pluralis, ne? Also irgendwie, also unsere Majestät, ne? Erklären hiermit, wir, nur diesen Majestätis Pluralis, den wir haben in der deutschen Sprache, den gibt es im Hebräischen gar nicht. Das gibt es nicht. Das ist eine sprachliche Besonderheit, die wir im Deutschen haben. Ne? Die Engländer haben das natürlich auch, ist ja klar, ne? Mit der Queen und so, ganz wichtig. Ja. Nur, im Hebräischen gibt es das nicht. Da gibt es den König und die Königin, aber es gibt nicht. So, hier, wir, lasst uns Menschen machen. Hey, wir sind am Anfang, wir sind noch nicht am Ende der Bibel. Aber von Anfang an wird deutlich gemacht, Gott ist nicht alleine. Er handelt, ob wir uns das immer vorstellen können, ist Anfang der Offenbarung. Aber Gott stellt sich gleich vor, ich bin in Gemeinschaft. Das ist unglaublich, wie Gott hier vorgestellt wird. Jemand hat mal gesagt, Allah ist einsam, der ist immer alleine. Hatte vielleicht noch ein paar Menschen, mit denen kann er, ne? Aber ist ja kein echtes Gegenüber. Ne? Eine Ameise ist für mich auch kein echtes Gegenüber. Ein Huhn auch nicht. Selbst ein Hund. Ich liebe Tiere. Ein Hund ist aber kein Kind. Das ist eine Fehlentwicklung. Das ist so. Wir sind ja in Schöpfung reingestellt. Alles zur Gemeinschaft. Ich habe Schafe und ich mag meine Schafe und ich kraul die auch und so und mir. Ne? Ich liebe die wirklich. Und wir haben ganz nette Hühner, die würden mit uns auch drin im Haus Kaffee trinken. Wirklich. Das würden die machen. Die sind total sozial. Unsere Kinder sagen schon immer, unsere Tochter, warum sind unsere Tiere alle so, wie sie sind? Die kommen alle hinterher und irgendwie, ne? Wenn wir unseren Kater füttern würden und draußen, ne, war eine Freundin, hat das mal gemacht, die musste die Hühner auf den Arm nehmen, weil die Hühner sonst das Futter vom Kater gefressen hätten. So, irgendwie. So, ne? Also, aber sie sind nicht ein echtes Gegenüber. Ja, auf Augenhöhe. Aber Gott hat selber, manche Leute sagen, ja, Gott braucht uns Menschen, ja. Er liebt uns. Aber Gott ist ohne uns nicht einsam. dass der Vater und der Sohn der Heilige Geist, das ist jetzt, steht hier noch nicht ausdrücklich drin, das ist ja der Anfang der Offenbarung, die wird ja weiterentwickelt. Gott ist in Gemeinschaft. Übrigens hochinteressant. Das sind ja erstmal alles so theoretische Wahrheiten. Wir können ja immer gleich mal mitdenken, welche, wenn das so ist, welche Bedeutung hat das denn? Wenig später würden wir lesen, dass wir in die Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen werden. Deswegen sehen wir uns nach Gemeinschaft. Wir wollen einen Ehepartner haben, mit dem wir in Liebe zusammenleben können. Normalerweise wollen wir Kinder haben. Und es tut weh, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Warum? Weil wir eigentlich in Gemeinschaft leben wollen. So hat Gott uns geschaffen, weil er so ist. Und daher kommt diese Sehnsucht. Du kannst ja manchmal verrückt werden, gerade wenn das mit dem Beziehungsding nicht klappt. Dann merkst du ja, wie stark die Sehnsucht sein kann, wenn man keinen Partner findet oder er stirbt oder eine Trennung da ist oder man bekommt keine Kinder oder sind Kinder da oder dann stirbt ein Kind. Das tut alles höllisch weh. Warum? Weil wir sind zur Gemeinschaft geschaffen worden. Das ist ein tiefes, das überlegen wir uns nicht. Nicht mit, mit dem Abitur entscheiden wir uns, aha, ich möchte in Gemeinschaft leben. Vielleicht muss es immer noch mal bejahen, ja, aber die Sehnsucht ist einfach da. Woher kommt das? Gott ist nicht einsam. Gott lebt in Gemeinschaft. Und jetzt erfahren wir über Gott so ein paar Dinge, die er macht. Ne? Er redet. Ist das schon mal aufgefallen? Dieser Gott redet. Der spricht. Gott ist hochkommunikativ. Das hat ganz viele Auswirkungen. Wenn Gott in Gemeinschaft mit uns tritt, was macht er im Normalfall? Er redet. Manche Leute sagen ja, wie kann ich Gott erfahren? Und dann fangen sie an zu fasten und sich zu kasteien und machen in Askese und das ist vielleicht auch alles gar nicht schlecht. Aber das ist nur eine Form, um was geht es? Entweder fängt Gott an zu reden oder nicht an zu reden. Das ist das Entscheidende. Und er möchte reden. Gott redet. Gott sieht. Hier, er sieht an, er sieht das Licht an und sagt, alles gut. Erfahr mal wieder was von Gott. Was Gott macht, ist gut. Du denkst manches Mal, dein Leben wird älter und vielleicht auch ein bisschen komplizierter und es wird schlechter. Wenn dein Schöpfer das, die Dinge, die er macht, sagt, es ist gut, dann gibt es Hoffnung, dass wir älter werden und unser Leben wird besser. In welcher Form? Ist noch gar nicht gesagt. Aber wenn Gott gut ist, wenn er Dinge macht und die sind gut, dann heißt es nicht, wir werden älter und unser Leben wird schlechter. Vielleicht gebrechlicher, ja, kann sein. Vielleicht begrenzter. Aber wenn Gott gut ist und er ist mein Schöpfer und er hat dich und mich geschaffen, dann gibt es Hoffnung. Wir werden älter und unser Leben wird besser. Dann ist es sein Plan, dass wir heiraten. Das ist so typisch Hollywood. Ne? Der ganze Film geht nur, er lernt sie kennen, sie lernt ihn kennen. Wann ist der Film zu Ende? Der erste Kurs, sie gehen ins Bett und sie heiraten. Ne? Dann wissen wir nämlich, so jetzt geht das Elend, jetzt fängt das Elend an. Das sind dann wieder die Problemfilme, die nachher kommen, ne? Also, die kommen dann deiner. Wenn Gott gut ist, dann ist sein erster Plan, ihr heiratet und es wird wunderschön sein. Und jetzt wird es besser werden. Ihr werdet eure Silberhochzeit feiern und ihr werdet glücklicher sein als vor 25 Jahren. Wenn er gut ist. Gott handelt natürlich. Also, diese paar Verse, was wir alles über Gott erfahren können, das ist doch unglaublich. Wenn wir das alles zusammennehmen, jetzt können wir ein bisschen spekulieren, jetzt können wir philosophieren, jetzt merken wir, jetzt über dieses Konkrete können wir so abstrakte Konsequenzen, Schlussfolgerungen ziehen. Wenn Gott sich so offenbart, müssen wir sagen, ist Gott eine universelle Kraft oder ist Gott eine Person? Zieht mal eure Schlussfolgerung. Wenn Gott so ist, er redet, er sieht, er handelt. Da muss Gott eine Person sein. Dann können wir nicht sagen, es gibt so eine universelle Kraft um uns herum, manchmal auch in uns drin, die auch in Steinen drin ist und so. Und wir müssen jetzt in Kontakt kommen irgendwie mit dieser universellen Kraft. Das wird ein Irrweg sein. Da gibt es jetzt nicht zwei Möglichkeiten. Jetzt gibt es Unterschiede. Nicht alle Gottesvorstellungen sind gleich. Das ist ein Irrtum. Also wenn alles gleich ist, ne, dann... Das funktioniert nicht. Es gibt Unterschiede. Entweder ist er eine Person oder er ist eine Kraft. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Woran glaube ich? Wenn ich an eine Kraft glaube, dann geht es immer darum, ich muss irgendwie versuchen, diese Kraft anzuzapfen. Ich muss Kontakt kriegen irgendwie zu dieser Kraft. Ich muss mich irgendwie mystisch versenken. Ich muss mein Grips mehr anstrengen. Ich muss zu einer höheren Erkenntnis kommen oder so. Also irgendwie, ich muss diese Kraft kriegen. Ich muss irgendwelche Kraftvermittler, so Steine in der Tasche tragen oder so. Immer mit der, ich muss diese Kraft anzapfen. Oder in mir diese Kraft hervorrufen oder so. Aber wenn Gott eine Person ist, ganz anders. Was muss ich dann machen? Wenn Gott eine Person ist, was muss ich dann mit ihm machen? Ich muss mit ihm in Kontakt treten, Beziehung. So, jetzt haben wir das große Glück, dass Gott sich offenbart, dass er redet. Also was muss ich jetzt machen? Erstmal hören. Ich muss erstmal hören. Ich weiß, so viele Leute sind auf der Suche nach Gott und suchen überall und ich kann das gut verstehen. Wenn Gott eine Person ist, die redet, wäre meine erste Aufgabe, ich höre ihm zu. Dadurch habe ich noch nicht alles verstanden. Aber ich fange mal an zuzuhören. Ich antworte auch noch nicht gleich. Ich höre ihn erstmal zu. Ich beglückwünsche alle, die angefangen haben, die Bibel zu lesen, ob sie gläubig sind oder nicht. Ihr fangt erstmal an zuzuhören, ihr macht genau das Richtige. Ihr hört erstmal zu. Und wenn es Gott geben sollte und er wirklich eine Person wäre, die wirklich reden würde, die sogar so geredet hat, dass er uns einen Brief hinterlassen hat, dann macht ihr erstmal genau das Richtige. Ihr seid noch nicht am Ziel eurer Suche. Ihr macht schon mal genau den richtigen Anfang. So, und dann kann es losgehen. Wenn Gott redet und er mich in eine Gottesebenbildlichkeit geschaffen hat, dann kann ich auch reden mit ihm. Dann sage ich, Gott, ich sehe dich zwar nicht, aber ich fange an, mit dir zu reden. Ja, das kann das erste echte Gebet deines Lebens sein. Du hast vielleicht schon 100 Mal das Vaterunser irgendwo mit aufgesagt. Aber es war nie wirklich von Herzen. Es war nie irgendwie, es war die Form, es war die Gelegenheit, die Situation, die Menge, die das gemacht hat. Und man wollte nicht auffallen oder hat es vielleicht auch ganz gut gemacht, hat es auf alle Fälle irgendwie mitgemacht. Und ich kann es auch im Glauben sprechen, dann ist es gut. Aber das erste Gebet kann sein, Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann sage ich dir jetzt mal, ich kann mich nicht wirklich vorstellen, wie du bist. Aber wenn es sich gibt, dann hilf mir wirklich irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob du die Welt wirklich geschaffen hast. Keine Ahnung, war ich dabei? Warst du dabei? Waren die Wissenschaftler dabei? Nein. Ich habe keine Ahnung von den großen Wissenschaftlern. Bin ich ein total kleines Licht. Ne? Physik war ein Graus bei mir, aber egal wie. Nur, eins weiß ich, von denen war auch keiner dabei. Das sind alles Theorien. Ob man so eine Theorie hat oder so eine, ist alles Theorie. Die können clever klingen, das kann einer laut vortragen oder mit viel Paper hinterlegen. Aber letztendlich ist das alles eine Theorie. So, jetzt haben wir ein paar Dinge schon mal über Gott hier gehört. So, jetzt ist ja die Frage, jetzt haben wir die Information, jetzt muss zu der Erfahrung kommen. Weil wenn ich jetzt keine Erfahrung, ich war ja auch nicht dabei, das muss ich mir offenbaren. Also offenbaren, Informationen und jetzt, dass es meins wird. So, wie kann das geschehen? Jetzt gibt es weiter hinten in der Bibel, das ist ja so eine, wir reden so von einer fortschreitenden Offenbarung, das fängt ja mal klein an und es wird ja immer Stück für Stück mehr offenbart, steht was ganz Interessantes zum Thema Schöpfung hier auch. In Hebräer Kapitel 11, ab Vers 1, es wird erstmal erklärt, hier geht es um das Thema Glauben und man denkt immer, worum geht es hier, aber nachher kommt er auf das Thema Schöpfung zu sprechen. Er sagt, Glauben heißt Vertrauen. Das ist eine hochinteressante Information. Also Glauben heißt nicht, ich habe eine Dogmatik drauf. Nein. Glauben heißt sicherlich, ich habe ein paar Informationen. Aber jetzt, wenn es ernst wird, wenn es zu einer Erfahrung werden soll, also zu einem echten Erkennen werden soll, heißt jetzt Glauben Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Also es geht eben nicht um eine Beziehung. Wenn Gott eine Person ist, was möchte er dann haben? Er hat wahrscheinlich eine Beziehung mit mir, oder? Wenn er jetzt nur eine universelle Energie wäre, dann was interessiert eine universelle Energie, wie es mir geht? Ne? Hier, Edeka hat auch diesen netten Spruch, ich finde ihn gut, wir lieben Lebensmittel, ne? Er ist ja auch soweit richtig. Aber was ist Liebe? Liebe ist eigentlich eine beidseitige Beziehung. Lieben die Lebensmittel mich auch? Also, was ich euch so ein bisschen mitgeben will, denkt dann mal kritisch nach. Und oft gehen wir so mit Religion um, irgendwie, Also, wenn Gott eine Person ist, dann muss es um eine beidseitige Beziehung gehen. Und das ist wirklich Lieben. So, und jetzt geht es eben nicht nur Wissen, sondern jetzt eben hier auch Vertrauen. Heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen. Jetzt geht es um eine Wirklichkeit. Auf einmal, wenn ich anfange zu vertrauen, auf einmal kommt die Wirklichkeit und bezeugt sich in mir, in meinem Leben, worauf wir hoffen. Also wir hoffen irgendwie, wir haben es noch nicht. Aber jetzt kommt auf einmal ein Rückfluss. Beziehung, jetzt geht es hin und her. Ein Dialog. So, ne? Worauf wir hoffen. Dass wir jetzt noch nicht sehen, so ist Gott, wir können noch nicht sehen, dass wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Also das ist schon ein bisschen so philosophisch. Aber man merkt, es geht um Beziehungen. Ich fange an zu vertrauen. Und auf einmal kommt eine Wirklichkeit in mein Leben hinein. Und es beweist sich etwas, worauf ich allerdings nur hoffe. Also Hoffen ist immer Zukunft. Und einmal kommen wir in Kontakt. Und die Wirklichkeit kommt in mein Leben rein. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Das waren so die biblischen Vorfahren, die schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Deswegen, manche von euch lesen jetzt gerade die Abrahamsgeschichten und Josefsgeschichten und so. Da geht immer um die Frage, ne, wie haben diese Leute, welche Erfahrungen haben die mit Gott gemacht? Aufgrund von Vertrauen oder nicht? Ne? Also lest immer diese Frage, was erfahre ich über Gott und was erfahre ich über uns Menschen? Da kannst du die ganze Bibel mitlesen. Kein kompliziertes Buch eigentlich. Mit diesen beiden Fragestellungen. Und jetzt kommt Vers 3, durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, zu der Erkenntnis, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbarem entstanden sind. Wie kriegen wir Zugang zu dieser Wahrheit, zu dieser Information? Ich muss vertrauen. Wenn ich jetzt anfange zu vertrauen, auf einmal erschließt sich das mir. Ich mache mal ein Beispiel. Hier drin stand doch, Gott hat aus Chaos Kosmos geschaffen. Er hat die Dinge ins Leben gerufen, sie teilweise geordnet, in eine Ordnung, einen Rahmen gebracht. So, kennt ihr Chaos in euer Leben, in eurem Leben? Kennt ihr das? Habt ihr schon mal irgendwo Chaos erlebt? In der Schublade? Auf dem Konto? Bei der Arbeit? In den Beziehungen der Familie? In der Nachbarschaft? Habt ihr schon mal Chaos erlebt? Also ich finde irgendwie, meine Welt hat ganz viel mit Chaos zu tun. Und dieses Chaos irgendwie, das entsteht immer wieder neu. Das wächst nach wie Disteln und Brennnesseln auf meinem Acker. Das kommt einfach, das suche ich mir nicht händeringend, ich wäre ja schön blöd. Aber das kommt einfach, ich werde da reinkommen. So, jetzt heißt es hier, dass es einen Gott gibt, der kann aus Chaos Kosmos schaffen. Der schafft da was Gutes raus. Durch diese Wirren hindurch. Jetzt sage ich Gott, wenn es dich gibt, wenn du das damals gemacht hast, dann gebe ich dir mein Chaos. Mach daraus Kosmos. Jetzt kann ich die Erfahrung machen. Ich war bei der Schöpfung nicht dabei. Schafft Gott es, mein Chaos zu ordnen. Neue Dinge ins Leben hineinzurufen, die bisher nicht da waren. Wenn ja, wie macht das? Er macht es, wenn? Wie macht das? Wie hat das gemacht? Durch Reden. Das heißt, ich muss jetzt hören. Ich habe jetzt irgendein Chaos. Wir hatten eine ganz chaotische Erbschaftssituation vor Jahren. Mein Vater ist verstorben und hat immer gesagt, ihr alle erbt nichts. Das ist keine gute Ausgangssituation, um ein Erbe zu regeln, sage ich mal. Ne? Also das ist ganz schwierig. Nicht machen. Das klingt so einfach. Ne? Man denkt, alle erben nichts, ich bin aus dem Schneider raus. Nur, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist eine verengte Sichtweise. Die Wirklichkeit ist größer. Weil so einfach geht das alles nicht. Jetzt sind wir 4 leibliche Geschwister und meine Mutter. Meine Mutter hat da nochmal von der ganzen Zugewinnmannschaft mal austragen lassen und so. Also das war hochkompliziert. Wir haben Objekte gefunden, in ganz Deutschland verteilt, wirklich. Mehrere Häuser, Grundstücke, chaotisch. Wir wussten gar nicht, was alles dazu. Hochchaotisch. Jetzt war es noch viel chaotischer, weil wir wohnten ja schon hier auf dem Hof. Das war schon so Vorab-Erbe und so. Also das war alles chaotisch. Das war hochschwierig. Da habe ich gelesen, dass Jesus mal redet. Jetzt nehme ich was vorweg. Jesus ist der Sohn Gottes. Der gehört in diese Gemeinschaft Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist mit rein. Steht noch nicht am Anfang drin, aber wird sich nachher noch zeigen in der weiterführenden Offenbarung. Jetzt hat Jesus mal gesagt in Matthäus, glaube ich, 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich, nicht das Himmelreich, das Erdreich ererben. Jetzt habe ich das gelesen. Ererben. Ich war in einer Erbschaftssituation. Alles chaotisch. Jetzt, wir müssen hören. Jetzt lese ich dieses Wort von Jesus und denke, bing, erben. Das war so mein Stichwort. Ne? Bing, erben. Was stand da? Selig sind die Sanftmütigen. Schon verloren. Ich. Sanftmütig bin ich nicht. Ich bin wahrscheinlich alles. Aber das ist etwas. Als Kind war ich dafür berüchtigt, mich immer regelmäßig zu prügeln. Ich habe mehrere Narben davon, hier auch unterm Auge. Da habe ich mal einen Knüppel hinbekommen. Wisst ihr warum? Weil ich dem anderen vorher was mit dem Knüppel gegeben habe. Ich habe aber nachher verloren. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich war nicht sanftmütig. Ich habe einen 2 Jahre älteren Bruder. Der ist viel stärker als ich. Wer hat sich für ihn geprügelt? Wie blöd muss man sein? Ich war nicht sanftmütig. Das bin ich vom Naturell nicht. Jetzt heißt es, selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich, nicht Himmelreich, auf der Erde erben. Das war kein Wort, was mir gefallen hat. Aber erstmal geht es um Hören. Da habe ich gedacht, Lutz, du musst jetzt Sanftmut lernen. Das ist, ne? Ich muss Sanftmut lernen. Was heißt Sanftmut? Sanftmut heißt, nichts zu fordern. Das ist ganz schlecht. Das war so, vielleicht liege ich damit falsch. Aber meine erste Erkenntnis war, Lutz, tritt nicht fordernd auf. Aber ihr habt damals und ne, schon, ne, das ist nämlich, wenn du so eine Erbschaftssituation reingerätst. Ich kann euch sagen, was da alles, wer dann schon mal doch mal schon mal 20.000 Euro da gekriegt hat und der mal 20, und der hat aber nichts bekommen und so. Das ist wunderbar. Da kannst du das Blut kochen lassen, du kannst das Messer rausreißen, du kannst ein Riesengemetzel veranstalten und alle haben recht. Wirklich, alle haben recht. Sanftmütig. Also schon mal keine Forderung. Ich habe da so ein paar Dinge lernen müssen. Und es ist nicht nur wegen mir, alle anderen haben das auch super gemacht, total klasse und es war die Gnade Gottes. Eine hochkomplexe Situation wurde wirklich wunderschön gelöst, über Jahre. Es hat richtig Zeit gebraucht. Aber es ist richtig schön. Jeder hat irgendwie das gekriegt nachher, was er brauchte. Jeder ist glücklich, jeder gönnt dem anderen das, was er hat. Der eine macht da ein Bauprojekt, ich mache da und wir erzählen darüber und wie machst du das und es ist ganz unterschiedlich. Es ist gut. Wie kriege ich einen Zugang? Ich habe die Information. Und jetzt zu der Information muss ich vertrauen. Jetzt lese ich und sage, jetzt muss ich muss hören. Also ich vertraue darauf, also mache ich das. Ich probiere das mal aus. Und auf einmal erlebe ich, Gott ordnet mein Chaos, macht daraus einen schönen Kosmos. Schön, unglaublich. Und jetzt sage ich, ja, wenn du das, wahrscheinlich war das damals auch schon richtig. Ich war nicht dabei. Aber du bist wunderbar. Wer kann aus unserem Chaos Kosmos machen, dass es wirklich schön ist? Habt ihr schon was von der Schönheit Gottes, von der Schönheit des Glaubens erlebt? Es ist wunderschön. Wir können Wunder über Wunder erleben, weil sich fürchterliches Chaos verwandelt und es wird schön werden. Es wird auch wehtun zwischendurch. Wir müssen hören und wir müssen Gehorsam üben. Wir müssen uns auch mal entschuldigen und wir müssen mal zurückrudern und sagen, ach, hab ich noch mal falsch gemacht und so. Aber nachher, am Ende des Tages, im Vertrauen, sagen wir, super gemacht. Was ist deine Gotteserfahrung? Was ist deine Gotteserkenntnis? Welches Wissen hast du über ihn? Ich kann es nur empfehlen, fang an zu lesen, lies weiter. Viele von euch lesen ja schon längst, auch andere Texte. Ihr müsst nicht alle den Bibelleseplan machen. Ihr macht irgendwie was anderes, aber ihr lest. Super. Und dann kommt der Moment, wo es von dem Wissen, so ist Gott, jetzt geht es darum, wie kann ich es jetzt zu einer Erfahrung werden lassen? Und dann lese ich irgendwas und dann kriege ich noch andere Texte vielleicht hinzu oder Gott macht mir sowas deutlich und dann sage ich so, und jetzt mache ich das, ich vertraue das. Und ich gehe diesen Weg und ich ziehe das Ding durch und irgendwann erlebe ich das, er macht es wirklich. Wenn Gott redet, dann redet er im Normalfall nicht zu unserem Gehörgang. Das mag passieren, ja, aber das ist nicht der Weg, den er am häufigsten wählt. Der häufigste Weg, den er wählt, ist, er redet zu unserem Herzen. Das muss man wissen. Ansonsten versteht man das oft nicht. Wir hatten so eine Anbetungszeit vorhin. Und ich hatte was dazu gesagt, wenn kein Text da ist, dann kann es sein, wenn du diese Zeit nutzt und sagst, Herr, Text ist gerade weg, aber ich gebe dir mein Herz, gib mir das, was du für mich hast. Und dann kann ein Gedanke kommen. Und dieser Gedanke, der dann kommt, ich sage mal einfach, der kann, ich könnte auch sagen, der wird wahrscheinlich von Gott sein. Gott redet zu unserem Herzen. Und ich finde das so schön, weil wenn Gott Person ist, ist er erstmal immer außerhalb von mir, der ist nicht in mir. Aber durch diesen Glauben und durch seinen Geist übrigens, kann er uns ganz nahe kommen. Kann er in mir hineinkommen und er redet zu meinem Herzen. Das ist unglaublich. Ich erlebe den Schöpfer. Ich begegne meinem Schöpfer. Das ist der Hammer. Und ich gehe nachher wieder raus und sage nicht nur, naja, eine schöne grüne Farbe, sondern ich sage, Gott, das ist unglaublich. Wie viele Sorten von Grün gibt es? Geh doch mal raus und guck mal das Grün an. Wenn du mich mit so einer Malpalette losschicken würdest, ne, ich würde vielleicht auch so drei Sorten Grün, dann hätte ich schon die Lust verloren oder so. Ne? Gott, kreativ, tschak, nochmal anderes Grün. Dann machen wir ein bisschen Blau rein, dann machen wir nochmal das, ist doch unglaublich. So ist Gott. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass du dich uns offenbarst. Redest zu uns, zeigst dich uns, auch in der Bibel, auch in anderen Dingen, aber auch hier in deinem Wort. Und du schenkst uns nicht nur die Informationen, sondern du sagst, hey, das ist der Anfang, jetzt nimm Glauben hinzu. Und im Glauben lebt das, was du erkennst, mit mir, was du von mir erkannt hast. Und du wirst mich erfahren. Und Vater, du müsstest das nicht machen. Du lebst in Gemeinschaft, in perfekter Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Geist. Und du nimmst uns mit rein. Wie toll ist das denn? Vielen Dank, dass du es tust. Amen. Hör gut zu. Gott ist Schöpfer. Dein Schöpfer. Du bist kein Zufall. Kein Zufall der Natur. Er ist Person und hat dich als Person ins Leben gerufen. Er weiß, dass es auch Chaos in deinem Leben gibt. Und ist bereit, mit dir zu reden. Und wenn er redet, hat das Kraft, dass dein und mein Chaos immer wieder zum Kosmos wird. Dass wir die Schönheit Gottes und des Glaubens erleben. In unserem Leben. Immer wieder neu. Bis ans Ende der Zeit und darüber hinaus. Geh hin als Gesegneter des Herrn. Er spricht es dir zu. Amen. Amen.